Ich habe heute mal als Thema, ich glaube, weil euch das auch so ein bisschen interessiert hat und auch in der Bibel da relativ viel zu steht, habe ich heute mal die Predigt genannt Stellenwert von Finanzen. Wir lesen zur Einleitung einmal Matthäus Kapitel 6, Vers 33 und 34. Matthäus 6, Vers 33 und 34. Das sagt uns Jesus: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Darum sorgt euch nicht um den nächsten Morgen, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Mühe hat. Das mal als einleitende Bibelstelle zu diesem Thema. Und ich möchte so vorab einmal sagen, in der Bibel, da geht es sehr viel um Finanzen, ne? Jesus spricht sogar sehr viel von Geld. Und auch so, wenn jetzt irgendwo Geschäfte gemacht wurden, früher wurde auch immer dokumentiert, wenn jetzt irgendwo ein Acker verkauft wurde oder so, wie viel das jetzt wert war. Und es wird viel von Silber und Gold gesprochen, was halt die zeitlose Währung ist. Auch ein Thema, wo man sich viel mit beschäftigen kann, dass also ursprünglich eigentlich Währungen immer auch mit Edelmetallen halt verbunden waren. Heute haben wir das so, dass das nicht mehr so ist und dadurch sind die Währungen auch nicht mehr so stabil. Ne, Gold ist immer eine Währung gewesen. Also schon in biblischer Zeiten für die großen Geschäfte und für die kleineren Geschäfte hat man Silber verwendet. Sogar bis 1971 war der US-Dollar mit Gold gedeckt. Und da hieß es irgendwie, 35 US-Dollar sind eine Unze Gold. Und heute ist halt der Goldkurs, also eine Unze, irgendwie über 2000 Dollar mittlerweile. Also das steigt halt immer weiter, es schwankt, aber es steigt immer weiter. Auch natürlich dann Euro gegen Gold und Silber. Da komme ich nachher auch noch ein bisschen drauf zu. Ja, über dieses Thema kann man eigentlich so mit einer ganzen Predigtreihe machen. Und ich möchte mal so zur Einleitung mal ein bisschen so erzählen aus dem Leben, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Ist jetzt nicht unbedingt Gottes Wort, aber eine kleine Anekdote so zur Einleitung. So, was wir Deutschen, ne, so, wir sind so die Typen, wir müssen immer Geld sparen und wir brauchen immer viele Versicherungen, dann fühlen wir uns so abgesichert. Jeder hat so vielleicht seinen persönlichen Versicherungsmakler, der einem gerne alles Mögliche verkauft und ja, man muss immer so Geld sparen. Das ist sowas, das wird uns schon so als Kinder, so kleine Kinder beigebracht, dass es dieses, also früher waren es halt wirklich so ein Sparbuch von der Bank, so in den 80er Jahren. Heute gibt es, glaube ich, sowas nicht mehr. Wäre das halt so ein Debitkonto. Aber dass man halt immer auch vom Taschengeld oder wenn man irgendwas bekommt, immer so ein bisschen spart und das da einzahlt und irgendwie der Weg zur Bank war immer irgendwie so ein bisschen was Besonderes und einmal im Jahr gab es irgendwie so einen Weltspartag, da bekam man dann von der Bank irgendwelche Werbegeschenke und so. Das ist halt so eine deutsche Sache, die wir, wie ich sagen muss, manchmal ein bisschen übertreiben. Das ist ja auch gut, aber wir übertreiben es manchmal so ein bisschen so. Und Cindy ist aus Peru, Amerika. Und wir haben halt so eine Transatlantik-Beziehung. Und da ist das einfach anders. So irgendwie so eine amerikanische Tugend ist eher Geld auszugeben. Ja, man kann auch mal ein bisschen Schulden machen. So, ja, das ist auch nicht so schlimm, da haben wir Deutschen viel mehr Sorge mit. Bei uns, ja, kann man eigentlich nur für ein Haus Schulden machen oder vielleicht für ein Auto, aber so Konsumkredite sind so ein bisschen verpönt bei uns, auch wenn man uns gern versucht, sowas zu verkaufen, weil die Firmen da wahrscheinlich viel Gewinn mitmachen. Aber dort ist es nicht so, da ist mehr Geld ausgeben, so eine Tugend und man lebt auch viel mehr in den Tag. Auch in Peru, da gibt es gar keine gesetzliche Krankenversicherung. In den USA gab es das lange Zeit auch nicht. So, und ja, wenn es dann soweit ist, dann braucht man halt mal eine Versicherung oder man hätte vielleicht mal besser eine gehabt. Und habt ihr es schon erlebt? Man geht ins Krankenhaus und da ist dann jemand im Krankenhaus und der verkauft dann Krankenversicherung, ja, fürs nächste Mal, dass man da halt hin muss. Ja, in Peru habe ich das erlebt, als wir im Krankenhaus waren, weil Cindy krank war, wir mussten dann mal ins Krankenhaus. Wir hatten halt eine Auslandskrankenversicherung, dadurch konnten wir das am Ende alles abrechnen. Aber die verkaufen dort halt im Krankenhaus die Versicherung, nicht irgendwie bei einem Makler oder sonst wo, sondern im Krankenhaus, wo einem das so auffällt, ja, wenn man das nächste Mal dahin muss, dass man dann halt eine Krankenversicherung hat. Aber da frage ich mich, haben es Peruaner denn schon erlebt, dass man irgendwie zum Optiker geht, neue Brille kauft, kostet vielleicht, weiß ich nicht, 100 bis 200 € so eine normale neue Brille. Und dann bekommt man dafür eine Versicherung angedreht. Wollen Sie halt diese Brille, die Sie jetzt für 200 € kaufen oder für 180 €, wollen Sie dazu eine Versicherung, wenn die verloren geht oder kaputt geht oder wenn da irgendwas passiert? Also zahlen Sie mal dauernd irgendetwas für einen Schaden, der maximal unter 200 € ist. So, das ist das andere Extrem. Wollte ich mal so zur Einleitung ein bisschen erzählen, dass das also ja wirklich so beides verschiedene Extreme sind. Aber jetzt möchte ich mal sagen, ich möchte ja von Jesus sprechen, nicht von irgendwelchen Versicherungen, höchstens wenn es um die ewige Lebensversicherung geht, die wir gar nicht selber bezahlen können, die Jesus für uns bezahlt hat. Ja, wie unsinnig sind diese ganzen Versicherungen und wie unsinnig ist diese ganze Geldsparerei und was auf Seite zu legen, wenn man gar nicht erlöst ist. Das ist ja nur hier für ein paar Jahrzehnte und was kommt dann in die Ewigkeit? Jesus hat am Kreuz für uns bezahlt, für alle unsere Sünde. Und er hat die Prämie bezahlt, so nennt man es halt bei Versicherungen, dafür, dass wir ewiges Leben haben und dort allen Reichtum haben. Wir sind Erben in Gottes Reich, da ist nichts dazu, dass jetzt irgendwelche Zahlen im Online-Banking auf dem Bankkonto stehen. Ist nichts dagegen. Wir werden Gottes Erbe haben und wir haben gerade ja ein bisschen Offenbarung gelesen, so zur biblischen Lektüre heute. Und wenn man da weiterliest, dann liest man da ja, dass die ganzen Straßen, dass da alles aus Gold ist, die Stadtmauer, die dann nicht mehr für militärische Verteidigung notwendig sein wird. Dort, die Tore werden auch nicht mehr verschlossen. Das sind einfach Schmuckstücke. Die Stadtmauer ist einfach ein Schmuckstück dort aus Edelsteinen gebaut, aus den seltensten Steinen. So, und das ist das, was uns halt erwartet in der Ewigkeit. Und ja, deshalb möchte ich mal so vorab darauf gehen. Bist du überhaupt erlöst? Hast du überhaupt Jesus angenommen, dass er am Kreuz für all deine Sünden gestorben ist? Das ist das Wichtigste. Und Gott wird dich niemals fragen, was hast du sonst in deinem Leben abgesichert, sondern er wird fragen, ja, hast du jemals Jesus angenommen? Bist du Jesus gefolgt? Und darauf kommt es an im Leben. So, wir leben jetzt in diesem kapitalistischen System. Ist auch die Zeit, wo wir so leben. Und wenn es halt eine Versicherung, die vielleicht wichtig ist, geht, dann ist es eine private Haftpflichtversicherung. Das finde ich schon sinnvoll, weil was sagt uns die Bibel? Wir lesen mal Lukas 10, 27. Lukas 10, 27. Lukas 10, 27, ne, da steht, Jesus antwortete dort, halt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. So sind zwei Gebote drin, aber das zweite davon, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und Ja, wenn halt irgendwas Blödes passiert, irgendein Malheur und man halt auf einem großen Schaden sitzen bleibt oder dein Nächster auf einem großen Schaden sitzen bleibt, ja, dann ist so eine Versicherung sinnvoll, dass die das übernimmt. Die Beiträge, die sind auch nicht besonders hoch. Sowas, das halte ich einfach in diesem System, wo wir jetzt leben, aus Sicht der Nächstenliebe als sinnvoll. Auch für sich selber, dass man sich selber nicht mit irgendeinem Schaden ruiniert. Kann ja immer mal irgendein Unfall passieren und man ist da schuld und muss jetzt bezahlen und kann das nicht, ruiniert sich selber oder ruiniert auch jemand anders, wo dann halt die Versicherung das übernehmen würde. Das macht meiner Meinung nach aus biblischer Sicht Sinn. Und wir kommen jetzt mal zum Geld sparen. Geld sparen ist überhaupt nicht verboten. So, Geld ist völlig neutral, wie so vieles, was wir auf der Erde benutzen. So, was habe ich jetzt hier? Wir nutzen einen Videoprojektor, den habe ich jetzt gerade hier vor Augen. So, das Gerät ist neutral. Da kannst du halt schlechte Videos mitgucken oder du kannst ihn für Gutes nutzen und wir blenden damit die Lieder, die wir singen, ein. So, aber der Videoprojektor fragt nicht danach, ob man ihn halt für Gutes oder Schlechtes nutzt. Es gibt viele schlechte Videos, die man damit gucken könnte. Wir tun es nicht. So, das heißt, das ist neutral. Vieles, was wir nutzen, ist völlig neutral. Unsere ganze Infrastruktur ist neutral. Esther, es hat jetzt ihr erstes Schuljahr rum, lernt lesen. So, da geht es nicht ums Lesen lernen, nicht darum, was du vielleicht später einmal liest. Oder gestern war ich halt zu einer Veranstaltung von dem Schwarzen Kreuz, diese Gefängnishilfsorganisation, also eine christliche Organisation, die Gefangenen hilft und die bei der Resozialisierung hilft. Eine total gute Sache. Wie bin ich da hingefahren? Mit dem Zug? So, wenn ich mit dem Zug irgendwo hinfahre, das ist auch neutral, der Zug. Da kannst du halt irgendwo hinfahren, um Sünde zu betreiben oder um zu einer christlichen Veranstaltung zu fahren. Dem Zug ist das egal. Du brauchst die gleiche Fahrkarte. Oder wenn du mit dem Auto fährst, einem Auto ist das auch egal. So, das kannst du zum Fahren benutzen, zu guten oder schlechten Zwecken. So ist es halt eben auch mit Geld. Geld ist neutral. Du kannst es für total Gutes anwenden oder für total Schlechtes. Es gibt allerdings eine Sache, die bei Geld so das Allerwichtigste ist. Es ist verboten, Geldgier zu haben oder es irgendwie für Ungerechtigkeit einzusetzen. Da lesen wir mal 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 9 und 10. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 9 und 10. Die 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10. Die aber reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Fallstricke und in viele törichte und schändliche Lüste, die den Menschen in Verderben und Verdammnis versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Also es ist nicht gut, wenn man jetzt irgendwie gezielt reich werden will in dieser Welt. Wir können bei Gott, sollen wir reich werden, aber wenn wir jetzt gezielt nur vorhaben, reich zu werden, ja, das ist so eine Gefahr. Dann ist so diese Versuchung da, so wenn ich jetzt eine große Summe Geld habe, ja, dann hätte ich gern auch das Doppelte und wenn ich das Doppelte hätte, hätte ich gern nochmal das Doppelte. Also da ist diese Versuchung groß. Und es gibt auch viele Fallstricke, so du kannst vielleicht, hast dann vielleicht viel Geld, kannst aber gar nicht damit umgehen. Viele, die so im Lotto irgendwie so einen Millionengewinn machen, einfache Leute, die nie viel Geld hatten, die kommen da meistens gar nicht gut mit zurecht. Die sind meist nach ein paar Jahren völlig pleite. So, weil sie gar nicht gelernt haben, damit umzugehen mit so einem großen Gewinn. Deshalb gerät man da so in Fallstricke, auch viele törichte und schädliche Lüste, ne? Dass man sein Geld nicht mehr für Gutes ausgibt, sondern für Schlechtes. Und dann eben diese Geldgier, ja, das muss immer noch ein bisschen mehr sein. Und immer, ich möchte noch mehr und noch mehr. Und ja, das ist halt eine Wurzel alles Bösen. Und alle Kriege, die in der Welt sind, die entstehen durch Geldgier. Alle Kriege sind's. So, weil man irgendwie mehr möchte, als einem eigentlich zusteht. Diese ganze Ungerechtigkeit und Betrügerei, da geht es immer um, wie habe ich irgendeinen Vorteil und wie kann ich dadurch ein bisschen mehr Geld haben. Das ist diese Geldgier. So. Unsere Kinder werden auch vielleicht schon damit gelehrt, wenn man dieses Dagobert Duck sieht, ne? Das haben wir als Kind geguckt. So, der seinen Goldspeicher da hat, aber nie genug bekommen kann. Ist eine Kinderserie, die ich jetzt gar nicht empfehlen möchte. So, das ist Mammonverehrung, das ist Geldgier. Das ist also wichtig, dass wir das wissen, wenn wir auch irgendwie Geld sparen oder uns mit Finanzen beschäftigen, dass wir unbedingt von Gier und Ungerechtigkeit uns fern haben, halten müssen. Also, es ist schlecht, um jeden Preis irgendwie Geld zu sparen. Wir lesen einmal Psalm 62, Vers 11. Das finde ich ganz interessant, was da steht. Psalm 62, Vers 11. Psalm 62, Vers 11. Verlasst euch nicht auf Unrecht und Frevel und setzt nicht leere Hoffnung auf Raub, der vergänglich ist. Fällt euch Reichtum zu, dann hängt das Herz nicht daran. Ich möchte besonders eingehen auf dieses fällt euch Reichtum zu, dann hängt das Herz nicht daran. Ja, Reichtum, der kann zufallen. So, wo man vielleicht gar nicht selber die Kontrolle drüber hat. So, ja, das ist Psalm 62, Vers 11. Ja, Reichtum, es kann sein, dass einem das als Segen gegeben wird, dass einem das einfach zufällt, ohne dass man da selber viel verarbeitet. Vielleicht erbt man etwas, vielleicht hat man eine Firma und die macht auf einmal viel Gewinn. Oder man bekommt irgendeine Beförderung oder irgendwas, wo man sich gar nicht so drum bemüht hat. So, was weiß ich, oder man investiert in irgendetwas und auf einmal ist das ganz lukrativ, ohne dass man da irgendwie mit gerechnet hat, sich da nicht mit beschäftigt hat. Also das kann gut passieren, dass einem Reichtum zufällt, ohne dass man halt dafür selber viel getan hat. Und ja, das ist dann ein Geschenk von Gott, was wir nicht erwarten, wo wir auch nicht hinstreben. Und ich predige ja auch nicht dieses, was einige vielleicht machen, dieses Prosperity-Gospel. Möchte ich überhaupt nicht predigen. Ich möchte halt, dass wir Prosperity im Himmel einmal später haben, dass wir einmal alle mit Jesus gehen. Das ist doch unser großes Ziel. Und nicht irgendwie gezielt auf dieser Welt reich zu werden und irgendwie zu erzählen, was auch einfach nicht gut ist. Irgendwie, ja, spendet und dann werdet ihr reich. Sowas gibt es ja auch. Nein, wir wollen nicht auf dieser Welt reich werden. Dafür bin ich nicht zuständig, für reich werden auf dieser Welt, für das Thema. Sondern wir wollen bei Gott reich werden. Und dafür lesen wir einmal Psalm 112, Vers 1 bis 3. Psalm 112, Vers 1 bis 3. Und da geht es nämlich um Reichtum bei Gott. Halleluja, wohl den, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Seine Nachkommen werden gewaltig sein auf der Erde. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Reichtum und Fülle werden in ihrem Haus sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewig. So, was sollen wir tun? Wir sollen halt Gott fürchten, Freude haben an seinem Geboten, halt so uns da Mühe geben, das richtig zu machen, was Jesus uns gelehrt hat, was die Bibel uns lehrt. So, und dann wird Gott uns auch, ja, gute Dinge geben. Da steht hier so, Reichtum und Fülle werden in ihrem Haus sein. Gerechtigkeit bleibt ewig, ja, da geht es wieder um ewiges Leben. Aber Gott wird uns versorgen und kann uns sogar Reichtum geben, sagt hier die Bibel. Aber eben seinen Reichtum, das muss ja nicht unbedingt irgendwie, dass ich jetzt 1 Million auf dem Bankkonto habe, wo ich nichts mit anfangen kann. Sondern auch Reichtum, was ist das denn? Das ist auch genauso Gesundheit. Das ist genauso ein gutes Leben zu haben. Wir haben Reichtum bei Gott, wir haben Jesus. Keine Angst zu haben, ist doch auch ein großer Reichtum. In der Welt, da gibt es Angst. So, wirklich gesegnet zu sein, das ist Reichtum für uns. Und Finanzen ist nur ein Teil davon. Reichtum ist ja viel mehr. So, Freunde, gute Beziehungen, eine gute Ehe, gesunde Kinder, ja, das ist genauso alles Reichtum. Und der viel wichtiger irgendwie noch ist. Das möchte ich einmal so sagen. Bei Gott müssen wir, wollen wir reich werden. Ne? Wir wollen bei ihm wachsen. Wir wollen im Glauben reich sein. Wir wollen ein positives Leben haben. Wir sind das Licht der Welt. Dadurch sind wir reich. Wir haben keinen Mangel bei Gott. Dadurch sind wir reich. Da geht es nicht um, dass jetzt irgendwie unnötig viel Geld da ist. Das ist ja gar nicht wichtig. Gott wird uns schon alles geben, was wir brauchen. Und manchen segnet er vielleicht noch mehr, dann ist das schön, dann kann man sich vielleicht drüber freuen. Aber Reichtum ist viel mehr. Wir haben allen Reichtum bei Gott, es ist Gottes Erbe. Es gibt auch eben noch eine Warnung in Sprüche 28, Vers 22, möchte ich auch nochmal sagen, Sprüche 28, Vers 22. Wer nach Reichtum hastet und neidisch ist, weiß nicht, dass ihm Mangel begegnen wird. So, da geht es wieder darum, hasten, wenn man neidisch ist. Auch dieser Sozialneid, das ist was ganz Schlimmes. Das ist irgendwie auch so eine Sünde. Weil darum geht es ja, ne? Wer neidisch ist. Auch mein Nachbar hat aber so einen großen Mercedes, sein Haus ist größer, der hat ja das und das. Ach, der macht immer so schönen Urlaub, der fliegt ja in der ersten Klasse und geht in die schicksten Hotels und was weiß ich, wie kann der sich das alles leisten? Wir wissen nicht, ob er wirklich reicher ist. Wenn er Jesus nicht hat, ist er ganz arm. Dann bist du in der First Class in Armut ohne Jesus. So, deshalb nicht diesen Neid haben, der ist absolut ungesund. Oft ist das völlig oberflächlich, was du siehst. Der hat vielleicht ein schickes Auto, aber ist völlig verschuldet für dieses schicke Auto oder für irgendwas. So, ich bete da, lieber Gott, gib mir die Mobilität, die ich brauche für das, was ich vorhabe. So sehe ich das lieber. Und wenn ich halt viel unterwegs bin und auch mal vielleicht während der Fahrt entspannen möchte, dann segne die Mobilität, dann gib da die Möglichkeiten. Also das ist viel wichtiger, also wir sollen bloß nicht diese Habgier haben. Und was auch ganz wichtig ist, ist, wenn wir Reichtum haben, auch nicht nur finanziell, auch so, weil Gott uns halt gesegnet hat, dann dürfen wir auf keinen Fall Gott vergessen. Da gibt es auch eine sehr, sehr heftige Warnung in Markus 10, Vers 23 und 24. Markus 10, Vers 23 und 24. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Aber Jesus antwortete ihnen wieder: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes zu kommen? Also eben dieses Vertrauen auf Reichtum, weil ich hier in der Welt alles habe, ist alles gut und am Ende ist nichts gut. Viele fallen in diese Stricke, ne? Viele, die halt irgendwie vielleicht finanziell reich werden, vergessen Gott. Ja, gestern hatte ich ein Gespräch mit einer Schwester, ja, die auf etwas anderem Weg zu Jesus gekommen ist, als vielleicht so der Durchschnittschristen, ne, die hat wohl irgendeine Straftat begangen, ich weiß nicht was, da wollte ich auch nicht nachfragen. Sie ist auf jeden Fall ins Gefängnis gekommen dafür. Und im Gefängnis hat sie nach Gott angefangen zu suchen. Und sie sagte im Gefängnis, das war am Ende die beste Zeit meines Lebens, weil da konnte ich in aller Ruhe nach Gott suchen und mich mit dem Evangelium beschäftigen. Da war Zeit dafür ohne Ende. So übers Leben nachsinnen und die Bibel lesen und zu Gott kommen. Ja, so. Also die hatte eine Ausstrahlung, die war wiedergeboren. So. Also so ist das, ne? In dieser Armut im Gefängnis zu Jesus gekommen. So, vielleicht wenn sie irgendwie im Reichtum gewesen wäre, alles gehabt hätte, wäre sie nie dahin gekommen, sondern hier hätte zu denen gehört, für die das sehr schwer ist, ins Reich Gottes zu kommen. So, wenn du zu viel hast in dieser Welt, dann ist das schwer. Gott lässt auch dafür Krisen zu und auch mal schwere Zeiten, dass wir ihm folgen. Aber wir würden ihn, glaube ich, völlig vergessen, wenn wir nur in Saus und Braus hier leben würden. So, merkt man ja auch, Länder, die vielleicht wirtschaftlich, finanziell ärmer sind, da gibt es mehr, auf einmal mehr Geschwister. So, wie viele kommen in Afrika oder in Südamerika zu Jesus, die nicht viel haben? Die haben Zeit für Gott, wir haben Zeit für ein total aufgeblähtes Freizeitprogramm so oft. Alles muss perfekt gemacht werden. So, die Kinder sollen jeden Nachmittag irgendeine Veranstaltung haben. Also ein Nachmittag ist vielleicht Sportverein, dann ein Nachmittag ist Tanzen, ein Nachmittag ist Schwimmen, ein Nachmittag ist Musikschule und vielleicht dann braucht man noch für einen Freitag was und am Wochenende nur Unternehmungen. So, da bleibt ja überhaupt keine Zeit mehr. Da ist auch einfach weniger mehr. Nicht, weil wir uns das alles. Wenn wir uns das alles leisten können und deshalb alles mitnehmen möchten, dann ist kein Platz mehr für Gott im Leben. Da müssen wir aufpassen. Ja, auch noch eine andere Sache beim Geld sparen oder wenn man meint, man müsste so viel sparen, das ist auch noch eine Warnung in Haggai Kapitel 1, Vers 6. Haggai ist ganz am Ende vom Alten Testament. Oder fast ganz am Ende, wenn man es sucht. Haggai 1, Vers 6, da geht es darum, dass die Israeliten oder die Juden eigentlich den Tempel wieder aufbauen sollen und sich da zu viel Zeit lassen, sich erstmal um alles andere kümmern, Gott auch so ein bisschen vernachlässigen, auch den Gottesdienst nicht so ordentlich machen und dann warnt Gott sie, dass auch das, was sie an Geld sparen, irgendwie kein Segen für sie ist. Da heißt es in Vers 6, ihr sät viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und werdet doch nicht betrunken, ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht wärmen, und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Hier sind so ein paar Beispiele und ich möchte mal auf diesen löchrigen Beutel eingehen. So, man spart was, man verdient was, aber es bleibt überhaupt nicht, ne? Es geht was verloren. Und da möchte ich auch mal ein bisschen fragen, so zu dieser Zeit, ein löchriger Beutel ist eben Geld sparen bei dieser Inflation, die wir jetzt haben. So, ne? Du weißt genau, was du jetzt sparst. Das ist in ein paar Jahren nicht mehr so viel wert. So, ich habe ja zu Beginn mal gesagt, als irgendwie der Dollar an Gold gekoppelt war, da waren irgendwie 35 Dollar eine Unze Gold. Ja, jetzt ist es bei irgendwie über 2000. Ich habe jetzt nicht nochmal den Kurs geguckt. Ja, hättest du 50 Jahre 35 Dollar gespart? So, oder wie lange das jetzt her ist. So, halt. Das geht halt verloren, das Ersparte. Natürlich, wenn man es irgendwo investiert, wo es Rendite bringt, dann kann es anders sein. Aber man muss sich erstmal auch das überlegen, dass es meist auf so einem Tagesgeldkonto nicht so viel Geld gibt, wie es halt an Inflation ist. So, Speziell bei Schokoladenpreisen, was kostet mittlerweile eine Schokolade, ist ja teuer geworden. Gut, wir sehen immer nur die Sachen, die so extrem steigen, aber alles ist so irgendwie etwas teurer geworden über die letzten Jahre. Das merken wir alle. Und das heißt, wenn wir vor ein paar Jahren 1.000 € so mal auf Seite gelegt haben, dann hat das jetzt nicht mehr diese Kaufkraft, ist ein löchriger Beutel. So, oder was wird vielleicht gestohlen? Was geht sonst irgendwie verloren? Oder man kauft irgendwas, was total den Wertverfall hat. So ein jedes schicke Auto ist halt nach einer Zeit nicht mehr so schick. Jedes Gebäude braucht irgendwann Renovierung nach ein paar Jahrzehnten. So alles ist irgendwo so ein löchriger Beutel. Alles, was wir so an Geld irgendwie meinen, ja, verwahren zu können. So. Das muss man sich halt auch so drüber nachdenken. Ne? Ich habe mal eine Prophetie bekommen, weil ich ja auch immer so bete und Gott, der hat mir manchmal so Prophetien gekommen, auch was so kommen wird. Und Gott hat mir so etwa 2018 oder Anfang 2019, ich habe das Datum leider nicht genau aufgeschrieben, mittlerweile mache ich das. Da hat der Heilige Geist mir mal einmal richtig so prophezeit, der Silberpreis wird explodieren. So, wenn ich jetzt so gucke, das habe ich gestern mal getan, Silberpreis so etwa 2018, 2019, wenn man das gegenüber dem Euro oder US-Dollar guckt, dann hat sich seitdem der Silberpreis etwa verdoppelt. Beziehungsweise Euro und Dollar sind nur noch die Hälfte wert gegen Silber. So rum kann man es auch sehen. Also das heißt, das war jetzt noch keine Explosion, eine Verdoppelung ist keine Explosion. Aber diese Prophezeiung, die finde ich sehr krass, denn man muss ja sowas immer mit der Bibel auch abgleichen, ne? Nur wenn das irgendwie zur Bibel passt, ist das von Gott. So, man muss immer alles so irgendwie ein bisschen prüfen, ist das wirklich von Gott, weil wenn das sich mit der Bibel widerspricht, dann kann es nicht von Gott sein. Und ja, ich habe mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und aus biblischer Sicht bedeutet diese Prophezeiung, der Silberpreis wird explodieren, dass halt eine große Krise in diese Welt kommt. So, ich komme mal zwei Bibelstellen. Wo es darum geht, in Krisenzeiten ist Silber viel wert und in guten Zeiten geht der Silberpreis runter. So, das ist so ein Gesetz, das steht nämlich so in der Bibel. Es gab einmal mal einen völligen Wertverfall zu Silber, das lesen wir in 1. Könige 10, Vers 21. 1. Könige 10, Vers 21. So, das war zur Zeit von Salomo. Und da steht dann halt über den Reichtum, den die da so hatten, wie sie so eine Pracht hatten. Das war so die beste Zeit für Israel zur Zeit von König Salomo. Später haben sie sich dann übernommen, aber die erste Zeit mit König Salomo war halt sicher so die gesegneste Zeit. Und da steht dann in Vers 21, davor steht dann auch schon sehr viel über Reichtum und was für Kunstwerke und was sie da alles hatten. Und hier steht auch, alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren golden und alle Gefäße im Libanon-Waldhaus waren aus reinem Gold, denn das Silber galt in den Tagen Salomos nichts. So zu der Zeit, wo Israel total prosperiert hat und sie die reichste Zeit hatten, wo es ihnen so gut ging wie nie vorher und nie nachher, da galt halt Silber nichts, da ist halt der Silberpreis total zusammengebrochen, ne? Keiner hat mehr mit Silber zahlen können. Also so eine Währung, die biblisch ist, ist da halt völlig zusammengebrochen, nur noch Gold hat gezählt. Und in der Krise, da wird es wertvoll. Wir lesen einmal Offenbarung Kapitel 6, Vers 6. Offenbarung Kapitel 6, Vers 6. Da hörte ich eine Stimme mitten unter den vier lebendigen Wesen sprechen. ein Maß Weizen für einen Denar steht hier, das ist also ein Silberstück, und drei Maß Gerste für einen Denar, beziehungsweise ein Silberstück. Aber dem Öl und dem Wein tu keinen Schaden. Also Denar war irgendwie so ein Silberling. Also hier steht halt der Preis, dass man halt Getreide in der Zukunft irgendwie da nur noch so mit Silber kaufen kann. Also Silber halt da etwas Wertvolles ist, wo man Essen mitkaufen kann. So, und auch das sehr teuer wird, weil der Silberpreis wird explodieren, habe ich so bekommen als Prophezeiung. Und halt in schlechten Zeiten ist Silber viel wert und in guten Zeiten wird halt Silber vernachlässigt. So, das ist auch mal so eine Sache, die ich einfach beim Thema Finanzen mal geben möchte, weil es ist aus christlicher Sicht, wenn man Geld übrig hat, ist das durchaus sehr sinnvoll, etwas in Silber zu investieren, weil es einfach das zählt, wenn Krise kommt. Und ich glaube, die Zeiten, die werden nicht besser, die werden eher schlechter, bis Jesus wiederkommt. Ne? So, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Und wie wir das jetzt sehen, wie umkämpft Israel ist und immer mehr Krieg, da werden die Zeiten nicht besser. Das heißt, und da sollte man, wenn man halt die Möglichkeit hat, was auf Seite zu legen, sich das echt mal überlegen, was man da eigentlich tut. So, und was man auch investieren möchte, ne? So, wenn man halt so die Rüstungsindustrie sieht, wie deren Aktienkurse gestiegen sind, ja, kann man halt ein gutes Geschäft mitmachen. Aber möchten wir so ein Geschäft machen? So eine Heuchlerei. Möchten wir das irgendwie mit unseren Finanzen unterstützen oder wollen wir das nicht? So, das müssen wir echt, da muss man echt drüber nachdenken, was wir für eine Kriegstreiberei in der Ukraine betreiben und so viel mit den Waffen, ja, in die man halt investieren kann. Ich möchte das nicht, sage ich mir wirklich so. Das ist also wirklich schlimm, was auch so mit dem Geld halt gemacht wird. Wenn ich etwas spare, dann möchte ich da irgendwie Kontrolle drüber haben, für was es denn gebraucht wird. Weil Geld, da kann man Gutes mitmachen oder Schlechtes. So, dann komme ich nochmal zu Gold und Silber. Eine andere Bibelstelle, die auch interessant ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen hin und her, aber ich wollte mal so einen groben Überblick so über so Finanzen aus biblischer Sicht eben geben. Man kann vielleicht mal ein andermal nochmal in ein Thema tiefer reingehen, aber wir lesen nochmal etwas in Haggai Kapitel 2, Vers 8. Haggai Kapitel 2, Vers 8. Auch eine gute Bibelstelle zum Thema Geld. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. So, das gehört Gott, das Geld gehört Gott, wir verwalten es nur. Das ist auch eben eine wichtige Einstellung. Und das Silber und Gold, das hat Gott halt als Währung, als Geld für uns so vorgesehen. Er hat halt diese Edelmetalle geschaffen, hat Gott auch geschaffen. Und seit der Antike hat halt Gold immer Wert und Silber fast immer Wert gehabt. Und bis heute wird es irgendwie immer noch überall akzeptiert. Man kann überall Gold und Silber in eine lokale Währung tauschen, vielleicht sogar direkt was dafür kaufen. So Länder, die horten auch Gold halt als Reserve. Also das hat heute wirklich noch eine Bedeutung, auch wenn unser Geld nicht mehr dran gekoppelt ist. Und wenn Geld nicht mehr dran gekoppelt ist, dann ist so eine Währung eben nicht mehr so stabil. Wenn das halt also an diesen Goldstandard gekoppelt ist, dann hat man halt eher einen bleibenden Wert, weil man halt weiß, okay, das kann man immer wieder in Gold eintauschen, der Kurs steht fest und mehr darf es halt nicht geben, als es Gold gibt. So, Solange man sich daran hält, funktioniert das. Also das Gold und Silber, das gehört Gott und so müssen wir auch unsere Einstellung haben, wenn wir mit Geld umgehen. Wir verwalten das nur. Gott hat uns das gegeben. So, auch wenn es uns Reichtum zufällt, wie ich eben gelesen habe, hat Gott uns das gegeben und wir verwalten es. Und ja, die Sachen dieser Welt, da steckt halt eben sehr viel Psychologie drin, ne? Wenn man nicht nochmal so auf Aktien kommt. Ich bin jetzt ein Nicht-Finanzexperte, ich habe ganz was anderes gelernt, aber so ab und zu finde ich das so mal interessant. Jeden Tag oder jede Stunde gibt es irgendwie andere Aktienkurse von Firmen und irgendwelchen Investmentfonds und was es da alles gibt. Und ich frage mich mal so ein bisschen, warum kostet eine Aktie von einem Unternehmen an einem Tag was ganz anderes als an einem anderen Tag, obwohl da nichts anders produziert wird. Die Firma hat die gleichen Betriebsmittel, hat die gleichen Mitarbeiter, macht das Gleiche und ständig ändert sich der Wert davon, obwohl da irgendwie das Gleiche drin steckt. Und womit hat es zu tun? Es hat halt eben so mit Glaube an ein Unternehmen zu tun. So, wenn man glaubt, ja, das macht jetzt bald sein großes, gutes Geschäft, dann steigt sofort der Aktienkurs. Und wenn man halt daran glaubt, das ist jetzt nicht so gefragt auf dem Markt, was die produzieren, da dann sinkt sofort der Aktienkurs. Und ich möchte noch mal eine Verbindung dazu jetzt wieder zu Gott bringen. Wie hoch ist Jesus bei dir im Kurs? Ne? Wie hoch ist der Glaube im Kurs? So, wenn du großen Glauben hast an Jesus, ja, dann geht auch irgendwie, ja, dieser Wert vom Glauben nach oben. Dann wirst du mehr erleben mit Jesus, wenn du mehr Glauben hast. Wenn du glaubst, dass Gott heilen kann, ja, dann wird er das auch tun. Wenn du glaubst, dass Gott große Dinge tun kann, dann wirst du größere Dinge von Gott sehen. So haben wir das auch erlebt, wie wir im Glauben einfach weiter wachsen. So, und das kann man mal vielleicht mal so mit so einem Finanzmarkt als Metapher vergleichen, ne? Wenn man halt großen Glauben hat, dass eine Firma irgendwie besonders toll sein soll, dann geht der Aktienkurs weit über den Wert, also den materiellen Wert dieser Firma, was sie an Produktionsmitteln und vielleicht Gebäuden und so haben. Geht das weit darüber hinaus. Eine Firma wird weit mehr wert als das, was sie an Produktionsmitteln hat, was eigentlich investiert wurde. Und so kann es mit dem Glauben sein. Der Glaube geht weit nach oben. Wenn wir wirklich tiefen Glauben haben, fest glauben, dann wird Gott größere Dinge tun. Und als letztes Thema, nie vergessen, dass Jesus alles bezahlt hat am Kreuz, ne? So, er hat jetzt nicht mit Geld bezahlt, weil Geld kann uns nicht von Sünde erlösen. Das hat Gott auch gar nicht vorgesehen. Das Silber und Gold gehört ihm, damit können wir uns von nichts freikaufen. Aber Jesus hat mit seinem Leben am Kreuz bezahlt. Er ist für unsere Sünden gestorben. Und Investitionen in Gottes Reich bringen Rendite für die Ewigkeit. Ein letztes Beispiel, eine letzte Bibelstelle dazu in Markus 9, Vers 41. Markus 9, Vers 41. Markus 9, Vers 41. Da lesen wir mal. Wer euch aber einen Becher Wasser zu trinken gibt in meinem Namen, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Je nach Übersetzung steht da ein Becher Wasser oder ein Becher kaltes Wasser. Jetzt hier in der Luther steht nur Wasser, aber ich habe es auch schon mal gelesen, ein Becher kaltes Wasser. So, und heute ist es halt draußen sehr warm. Jetzt ist hat der Sommer so richtig angefangen. So, wenn jemand uns nur, wenn wir vielleicht irgendwie für Jesus unterwegs sind, ein Becher kaltes Wasser gibt, Ja, selbst dann wird es Lohn dafür geben im Himmel. Selbst das ist schon ein Investment ins Gottesreich. So, und hier in Deutschland, wo wir jetzt sind, ist ja das sogar relativ einfach, ein Becher kaltes Wasser. Denn ich glaube, jeder hier in Deutschland, der hat einen Kühlschrank und das Leitungswasser hier in Deutschland hat Trinkwasserqualität. Ist nicht überall so. In Peru zum Beispiel muss man das Wasser aus der Leitung erst abkochen, dass man das trinken darf. Und wenn man es abgekocht hat und es kalt haben möchte, muss man es dann halt wieder runterkühlen. Oder in Indien, da braucht man dann so einen Water Purifier oder sowas. Oder man muss halt Flaschen in Wasser kaufen. So, hier in Deutschland ist das wirklich einfach für Gott, so eine kleine Sache zu machen. Und damit komme ich jetzt zum Ende der Predigt hier. Jaron sagt auch schon, ich habe lange genug gepredigt. Man hört ihm im Hintergrund, das ist Jaron, der jetzt sagt, nee, jetzt ist genug gepredigt. Und so möchte ich zum Abschluss einmal zum Gebet kommen. Gott, ich danke für die Predigt. Danke, dass wir so viele Bibelstellen auch zum Thema Finanzen haben, dass wir auch so viele Bibelstellen dazu haben, was du unter Reichtum verstehst, dass das mehr ist als Finanzen. Danke, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, der alles bezahlt hat, der im Kreuz sein Leben bezahlt hat für unsere Sünden und auferstanden ist. Und danke dafür, dass wir uns damit beschäftigen können. Und wir beten, dass wir wirklich festen Glauben haben, dass der Kurs vom Glauben jetzt als Metapher hoch ist, dass wir viel mit dir erleben, dass du dich groß offenbarst und dass wir wirklich eine Einstellung haben, auch mit unseren Finanzen, die dir gehören, die wir nur verwalten, dass wir dein Reich damit bauen, dass wir deinen Willen tun und wirklich in dein Reich investieren. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen.